Liebe Leserin, lieber Leser, ich darf Sie herzlich willkommen heißen bei einem Experiment, nämlich als Hörerin und Hörer beim Podcast Datum Kosmos. Dieser Podcast soll künftig monatlich unser Heft begleiten. Hier wollen wir mit den Macherinnen und Macher von Datum über jene Themen sprechen, die uns bewegen, nämlich über das Blatt hinaus. Aufnehmen tun wir den Podcast bei uns am Besprechungstisch in der Redaktion. Sollten Sie im Hintergrund rascheln oder tipsen oder Stimmen hören, wundern Sie sich nicht, das sind die Menschen, die bei uns arbeiten. In dieser Sendung sprechen wir unter anderem mit Frau Anneliese Rohrer über Schwarz-Blau. Wir sprechen mit Franziska Tschinderle über die Schatzis im Kosovo. Wir werden uns darüber Gedanken machen, warum für ein Foto von einer Datumgeschichte 500 Küken ihr Leben lassen mussten. Und wir werden mit Ihnen am Ende der Sendung eine Wette abschließen. Mein Name ist Stefan Apfel und ich begrüße Sie herzlich bei Datum Kosmos.
Das Thema des Monats.
Im Oktober 2017 wählten die Österreicherinnen und Österreicher den Nationalrat. Grund genug, um ein Fazit zu ziehen, was ist in diesem Jahr geschehen. Wir haben im Blatt dazu 20 Seiten. Unter anderem haben wir die fünf Parlamentsparteien plus die Grünen gefragt, was ist ihr Resümee von diesem Jahr? Und wir fragen jetzt Frau Anneliese Rohrer, die ich herzlich willkommen heißen darf beim Besprechungstisch in unserer Redaktion.
Guten Tag, freue mich.
Frau Rohrer, was ist Ihr Resümee der politischen Entwicklungen seit der Wahl im Oktober 2017?
Das Erstaunlichste ist das Verschwinden jeglicher Opposition durch den Hinauswurf der Grünen, den eigentlich, glaube ich, niemand vorhergesehen hat, durch die Turbulenzen bei den Neos, den völlig unerklärlichen Rückzug von Matthias Streutz, durch die Liste Bilds, die mit vielen beschäftigt ist, nur nicht mit Oppositionspolitik außerhalb des Untersuchungsausschusses über das Bundesamt für Verfassungsschutz, und die Auflösung der SPÖ im Moment. Ich sage das halb scherzend, ich habe jahrzehntelang Sterbebegleitung für die ÖVP betrieben, dann feiert die eine Auferstehung in Türkis und jetzt kann ich dasselbe mit der SPÖ machen, also das macht mich relativ fassungslos. Was die Regierungsarbeit betrifft, sie rückabwickeln vieles, was unter Zustimmung oder mit Zustimmung der ÖVP in den letzten Jahren eingeführt wird. Das scheint mir überhaupt irgendwie so das Hauptmotiv zu sein der bisherigen Regierungsarbeit, wenn man sich die einzelnen Teile anschaut.
In welche Rolle hat sich Bundeskanzler Sebastian Kurz begeben? Wie würden Sie sein Leadership beschreiben?
Naja, er hat sich vor allem einmal in die Rolle des Bewahrers der Koalitionsarbeit mit den Freiheitlichen begeben, was ja an und für sich nicht schlecht ist. Nur es waren auch in diesem einen Jahr schon Vorfälle, wo er sich hätte äußern müssen und sich nicht geäußert hat. In meiner Einschätzung wiederholt er den Fehler des Wolfgang Schüssel, der ja auch unter der ersten schwarz-blauen Regierung so lang weggeschaut hat, bis es nicht mehr gegangen ist. Und ich habe schon den Eindruck, dass die FPÖ vor allem rund um Innenminister Kickl immer versucht, was geht noch, was kann man ihm noch zumuten, was wird er noch schlucken. Und da hat er bisher aus lauter Panik wieder in eine Streitkoalition zu fallen. Das ist nämlich das Grundproblem in Österreich. Ne? Kontroversen austragen ist in Österreich immer Streit. Und davor hat er weil er gesagt hat, wir regieren neu, im Stil hat er sicher recht, davor hat er offenbar Panik. Die Frage der nächsten Zeit wird sein, wie viel lässt er sich gefallen?
Die Opposition scheint zu implodieren. Die Regierung,
nicht scheint, Herr Apfel, nicht scheint.
Die implodiert, Ihrer Meinung nach. Die Regierung rüttelt am Rechtsstaat, betreibt symbolische Rückabwicklung. Ab wann wird diese Konstellation gefährlich?
Ja, das kann man nicht vorhersagen. Das weiß man nicht. Ich meine, wer hätte denn zum Beispiel, weder Sie noch ich noch irgendwer in der Innenpolitik, hätte vorhersagen wollen oder können, wie inferior sich Herbert Kickl als Innenminister verhält. Wir haben doch alle geglaubt, der ist das Hirn der FPÖ und wird genug politische Raffinesse an den Tisch bringen, um sich nicht so aufzuführen, wie er das in den letzten Monaten getan hat. Die erste Wahl, die kommen wird, ist die EU-Wahl im Frühjahr. Die ist aber nicht so innenpolitisch, nicht so entscheidend. Man weiß nicht, wie die Serie der Landtagswahlen ausgeht. Die hatten ein de facto wahlfreies Jahr. Und wenn man sich erinnert, da wird die FPÖ immer dann nervös, wenn sie nicht mehr gewinnt, sondern verliert. Das kann niemand sagen. Also ich will es auch gar nicht.
Was erwarten wir von einer SPÖ unter Frau Rendi Wagner?
Ich bin ja wirklich in den letzten Tagen sehr verärgert worden. Auch von der medialen Berichterstattung. Weil diese Vorhersagen, ja, sie wird es schaffen, sie wird es nicht schaffen, sie wird untergehen. Man kann das nicht sagen. Alle Frauen sollten eigentlich happy sein, ja, weil endlich war eine Frau da, die gesagt hat, ja, ich traue mir das zu, yes, I can. Normalerweise stehen ja alle Männer auf und sagen, wir trauen uns das zu und die Frauen nicht. Das ist was Positives, aber das war eine irre Entscheidung, sie jetzt da an die Spitze zu stellen. Soll man ihr den Benefit of the doubt geben? Wahrscheinlich. Ich glaube nur nicht, dass sie den Apparat da heben kann. Ich glaube, das ist eine Überforderung. Und im Endeffekt wird es dann vielleicht als Überschätzung dastehen. Aber lassen Sie uns an Wunder glauben. Aber es ist nicht Sie als Person wichtig, sondern es ist der Erhalt der SPÖ als Opposition wichtig. Es ist die Opposition in der Nachbarschaft des Herrn Orban und des Herrn Salvini und der AfD in Deutschland wichtig. Wir brauchen ein Gegengewicht. Wurscht, wie die Regierung ausschaut. Auch wenn das eine SPÖ-geführte Regierung wäre und die Opposition ist oder nieder wie jetzt. Das ist das Wichtige. Wenn man sie jetzt fertig macht, dann für die Demokratieentwicklung.
Wenn Sie sich zurückdenken in die Wahlkabine im Oktober 2017, sind Sie mit Ihrer Entscheidung zufrieden oder bereuen Sie sie?
Na, ich bin mit meiner zufrieden. Ich bin mit meinem. Wollen Sie wissen, was ich gewählt habe?
Sehr gern.
Ja, die Neos. Na, ich bin mit meiner sehr zufrieden, weil das hätte mich auch in Erinnerung an das Schicksal des liberalen Forums von 99, das hätte mich schwer verstört, wenn diese Partei aus dem Parlament geflogen wäre, aber schwer verstört, nämlich generell. Erstens einmal, man kann nie genug Opposition haben. Zweitens einmal, weil der Matthias Streutz eben diese Leidenschaft eigentlich damals, muss man sagen, signalisiert hat, die er jetzt irgendwo verloren hat. Das wäre ganz, also für mich wäre das ganz traurig gewesen, wenn die hinausgeflogen wären. Und dann gibt es noch keine Grünen.
Frau Dr. Rohrer, wir kennen einander nun seit 15 Jahren und Sie sind der einzige Mensch auf der Welt, den ich mit Titel anspreche. Worüber haben Sie eigentlich dissertiert?
Über die Wirtschaftskrise des Jahres 1873 in Wien. Da war nämlich, wenn man muss das nicht wissen, ja, aber im Zuge der damals geplanten Weltausstellung und der Stadterweiterung und überhaupt wirtschaftlich eine unglaubliche Hoss, also ein unglaublich spekulatives Wirtschaftsklima. Und dann wurde die Weltausstellung ein Flop und es kam die Cholera und alles brach zusammen. Und das Lustige daran ist, dass wie in den 80er Jahren, glaube ich, Wien über die Weltausstellung Expo nachgedacht hat, haben dann die Kritiker dieser Expo, kam dann sowieso nicht dazu,
haben ihre
Dissertation herausgezogen und gesagt, so kann es auch gehen. Herr Apfel, Ich sage Ihnen, diese Dissertation war das Interessanteste an meinem Geschichtsstudium, weil das so ein massenpsychologisches Phänomen war. Und man konnte das anhand des Archivs der Börse genau nachzeichnen. Also wie viele Leute sich verbessert haben und vom zweiten Bezirk in die Innenstadt gezogen sind und dann wieder zurück und wie viel Kapital vernichtet wurde. Und das alles aufgrund einer Massenhysterie. Weil alle gedacht haben, das wird jetzt der wirtschaftliche Aufschwung, da kann man Geld machen. Also Freud und Ortega y Gasset, das war richtig spannend.
Ich werde Ihre Diss ausheben. Frau Rohrer, haben Sie herzlichen Dank fürs Kommen und für das Gespräch.
Es war mir ein Vergnügen.
Das Heft.
Die Oktoberausgabe von Datum ist seit heute, Freitag, österreichweit im Handel erhältlich und wir haben uns darin nicht nur auseinandergesetzt mit ein Jahr nach der Wahl, sondern auch mit vielen anderen Themen. Ich darf begrüßen Eva Konzett, unsere Chefin vom Dienst.
Hallo Stefan.
Hallo Eva, was haben wir noch im Blatt?
Wir haben eine Geschichte über Startups. Alle reden über Startups. Der Steirer Florian Gschwandner hat eines gegründet und damit Millionen gemacht. Er hat mit Runtastic viele Läufer und vor allem auch viele Investoren glücklich gemacht und wir haben uns seine Geschichte angeschaut. Die Flucht von 2015, die Ankunft von hunderttausenden Menschen in Europa ist bereits historisch und wir haben uns die Frage gestellt, wie wir uns an diese Flucht erinnern werden und wer vor allem an dieser Erinnerung teilhaben darf. Das Volkskundemuseum hat darauf eine andere Antwort gefunden und gesagt, auch die Asylwerber, die Flüchtlinge haben ein Recht darauf, daran teilzunehmen. Und sie haben 5 Asylwerber zu Kuratoren gemacht und damit eigentlich auch österreichische Selbstverständlichkeiten herausgefordert. Und wir haben sie begleitet, diese 5 Asylwerber, über 1,5 Jahre. Amdam Dess hat Kindheiten geprägt und wir haben Elisabeth Wittuch, aka Tante Elisabeth und Heinz Zuber, aka Clown Enrico im Interview. Und zwar von jemandem ganz Besonderen, nämlich von Elisabeths Sohn Anatol, der auch unser Textchef ist. Wir haben darüber hinaus auch noch diese Geschichte mit den Küken.
Auf der Werkbank.
Okay, die Geschichte ist relativ einfach. In Österreich werden im Jahr 9 Millionen Küken am Tag ihrer Geburt umgebracht. Man nennt die Eintagesküken. Es handelt sich um die männlichen. Ja? Die taugen nicht zum Eierlegen und sie setzen kein Fleisch an. So. Darüber haben wir eine umfassende Recherche, nämlich vor allem über die Alternativen zu diesem Töten unternommen. Und am Schluss, als alles fertig war, haben wir eine Fotografin zu einem dieser Betriebe geschickt. So, und dort ist was passiert. Was ist dort passiert, Eva?
Die Fotografin stand in diesem Betrieb und der Betriebsleiter hat gesagt, heute vergasen wir nicht. Das hat für uns das hat uns vor die Herausforderung gestellt, was machen wir jetzt? Wir haben diese Fotografin nach Oberösterreich geschickt, um uns genau dieses Bild zu bringen, nämlich die toten Küken. Und dann steht sie vor quasi verschlossenen Türen. Und was dann passiert ist, der Betriebsleiter hat mit dem Brutmeister telefoniert und sie haben dann beschlossen, extra für uns 500 männliche Küken in das sogenannte CO2-Bad zu schicken.
Vorab? Der Betrieb hat alles richtig gemacht, unsere Fotografin hat alles richtig gemacht und wir haben das Foto letztlich verwendet. An dem Tag war es aber ein ganz großes Bums für mich, weil zum einen haben diese Küken nur 24 Stunden gelebt statt 48, wir haben ihre Lebenszeit halbiert und zum anderen auf einer Metaebene haben wir als Journalisten, die wir beobachten und beschreiben sollen, in das, was wir beobachten und beschreiben sollen, eingegriffen. Das siehst du aber ganz anders.
Ich finde, auch wir haben alles richtig gemacht. Wir haben den Tod dieser Küken nicht verursacht. Wir haben ihn veranlasst. Das stimmt. Allerdings haben wir nicht gesagt im Vorhinein, boah, wir brauchen ein total geiles Foto, lass uns mal 500 Küken töten. Sondern was wir getan haben, ist, wir haben etwas dokumentiert, und das ist die Rolle des Journalismus. Wir haben etwas dokumentiert, was nicht tagtäglich, aber was regelmäßig in Österreich passiert, in diesen 2 Anlagen, nämlich 9 Millionen Mal im Jahr. Und da haben wir jetzt mit der Linse draufgehalten. Für mich ist das ethisch kein Problem.
Wir haben beide Töchter. Das Lieblingstier meiner Tochter derzeit ist der gemeine Igel. Deiner Tochter?
Das Lieblingstier meiner Tochter ist tatsächlich das Küken.
Was würdest du ihr erzählen?
Ich würde ihr im Moment noch nichts erzählen, weil sie zu klein ist. Ich habe ihr aber am Abend ohne Probleme das Kükenbuch vorgelesen, so wie jeden anderen Abend auch. Wir müssen herauskommen, jetzt zu viel hineinzuinterpretieren. Natürlich hat das Küken das Kindchenschema, was einen emotionalen Bezug auch zu diesem Tier herstellt. Aber dass diese Gockel getötet werden, ist einfach im, das entspricht der Logik der industriellen Massentierhaltung, die wir ansonsten tagtäglich konsumieren, ohne großartig darüber nachzudenken.
Du meinst, wir triggern jeder für uns, die wir Fleisch, speziell Hühnerfleisch oder Eier konsumieren, jeden Tag den Tod von mehr als nur 500 Küken?
Das stimmt, und ich finde, es ist unsere journalistische Aufgabe, dann zumindest darauf aufmerksam zu machen.
Wir werden alles daran setzen. Diese Lektion haben wir gezogen, dass in den nächsten Ausgaben keine Tiere zu Tode kommen.
Das soll unser Ziel sein.
Unerzählte Geschichten.
Ebenso wichtig wie das, was in Medien abgedruckt wird, ist das, was nicht abgedruckt wird. Jede Journalistin, jeder Journalist, die 5 Jahre, der 10 Jahre im Beruf steht, hat eine Handvoll, zwei Handvoll solcher Geschichten, die er sie zwar recherchiert hat, aber nie geschrieben hat, aus den unterschiedlichsten Gründen. Bei Datum Kosmos wollen wir Ihnen von diesen Geschichten erzählen. Und beim ersten Mal darf ich das tun über eine Recherche im serbischen Jabukovac. Das war im Jahr 2008. Ich war neu beim Falter im Politikressort und auf dem Weg nach Serbien, nach Belgrad, um Dejan Anastasjevic zu porträtieren. Der ist ein wichtiger, ein bekannter Aufdeckerjournalist, wenn man so will, der Klenk Serbiens. Bloß, dass dort anders mit Aufdeckerjournalisten umgegangen wird, dem hat man eine Handgranate ins Schlafzimmerfenster geworfen und der hat das damals mit seiner Frau knapp überlebt. Anders genug, dass ich dorthin fahre und den Mann treffe und erzähle, wie funktioniert dieses Handwerk des investigativen Journalisten. Und während ich im Zug sitze und hinunterfahre, damals kriege ich mit, da hat ein Amoklauf stattgefunden in Serbien, unweit von Belgrad, 2-3 Stunden. Und das war ein Serbe, der seit 20, 30 Jahren in Österreich gelebt hat. Der ist im Sommer hinuntergefahren, es war damals Hochsommer 2008, und hat in dem Dorf, aus dem er ursprünglich stammt, eine Waffe genommen und ist von Hof zu Hof gegangen. Da habe ich mir gedacht, na gut, jetzt bin ich schon unten. Das ist eine Geschichte, die auch was erzählt über die Diaspora, über Migration. Da fahre ich jetzt hin. Ja, habe den Klenk angerufen, der damals mein Vorgesetzter war, und gesagt, Herrst, ich fahre da hin, mit dem Bus bin ich da in 3-4 Stunden, ich nehme diese Geschichte mit. Gesagt, getan, ich hatte eine Dolmetscherin mir aufgetan über Freunde und bin in dieses Dorf. Das war 3-4 Tage nach dem Amoklauf. Wir sind dort die Straße abgegangen, genauso wie der Amokläufer, das ein paar Tage vorher abgegangen ist, und haben da an die Türen der Höfe geklopft. Und anders als meine Befürchtung war, oder meine Vermutung, die haben aufgemacht. Die haben nicht nur aufgemacht, sondern die waren froh, dass da jemand kommt, dem sie ihre Geschichte erzählen können. Und so sind wir einen ganzen Tag lang auf 4-5 Höfen gewesen. Die haben uns Tee gegeben, die haben uns Alkohol gegeben, die haben uns Kekse gegeben und sie haben uns stundenlang Fotos gezeigt und die ganze Geschichte erzählt. Auf den Höfen ist noch das Blut gewesen, daran erinnere ich mich gut. 9 Menschen sind gestorben, Frauen wie Männer, Alte wie Junge. Ein Bub war 15, das war der Srdjan, das werde ich auch nie vergessen. Ich habe dort Fotos gemacht, ich habe einen ganzen Notizblock vollgeschrieben. Am Nachmittag kam dann ein Beerdigungszug, da habe ich das erste Mal so diese Trauerfrauen gesehen, die bezahlt werden dafür, dass sie den Zug anführen und dort heftig weinen. Und das Ganze war so übermächtig und hat mich unvorbereitet getroffen und wie im Nachhinein meines sanft traumatisiert, dass ich dann in den Bus gestiegen bin nach Belgrad und in den Zug nach Wien zurückgefahren bin und überlegt habe, mein Gott, wie schreibe ich diese Geschichte? Und da die Antwort nicht gekommen ist, sondern nur diese Szenen von dem Blut am Boden und von diesen Frauen und Männern, die ihre Liebsten weinen, habe ich beschlossen, darüber denke ich nächste Woche nach und das verschiebe. Und nächste Woche habe ich mir gedacht, darüber kann ich nächste Woche noch immer schreiben. Das ist dann noch immer aktuell. Und einen Monat später habe ich mir nochmal das Gleiche gesagt. Und dann habe ich diese Geschichte nie geschrieben, einfach nur, weil, Himmel, ich weiß es nicht. Aber wenn Sie die Journalistinnen und die Journalisten, die solche Geschichten recherchiert, aber nie geschrieben haben, fragen, dann werden die Ihnen, so wie ich das jetzt getan habe, die Geschichte erzählen und am Schluss werden Sie, so wie ich das jetzt tue, sagen, na, aber eines Tages schreibe ich sie noch.
Unterwegs.
Die meisten von uns arbeiten von unserer Redaktion aus in Wien-Neubau und manche sind unterwegs, zum Beispiel Franziska Tschinderle, die wir jetzt am Telefon erreichen, und zwar wo?
Hallo Stefan, ich bin gerade in Kärnten in meiner Heimat unterwegs für eine Geschichte über künstliche Almdörfer.
Spannend. Für Datum warst du vor kurzem im Kosovo unterwegs. Was hast du dort gemacht?
Ich war mit dem Florian Reiner, einem Fotografen, im Kosovo unterwegs, um eine Geschichte zu machen über die sogenannten Schatzis. Und so nennen die Kosovaren ihre Diaspora, die in Deutschland, Österreich und der Schweiz größtenteils leben.
Das Besondere an denen ist, dass sie mehr oder weniger den Kosovo aufrechterhalten über ihre Überweisungen zurück an ihre Familien. Die sind, glaube ich, so groß wie das BIP des Kosovo.
Genau, also das sind wahnsinnig hohe Zahlen. Und zwar überweisen die jedes Jahr 750 Millionen Euro. Und wenn man aber dazu zählt, dass die auch Autos ins Land bringen, dass die manchmal Geschenke mitbringen, Hochzeiten bezahlen, Smartphones mitbringen, Schmuck mitbringen, dann beläuft sich dieses ganze, sagen wir mal, Schatzi-Budget auf 1,5 Milliarden Euro. Und das ist mehr als die Hälfte des Staatsbudgets.
So, und einmal im Jahr, im Sommer nämlich, kehren die Schatzis in den Kosovo zurück, um sich feiern zu lassen. Und in der Zeit habt ihr sie begleitet?
Genau. Das erste Mal davon gehört habe ich vor einem halben Jahr. Und zwar, dass die Diaspora für so ein kleines und auch sehr armes Land wie den Kosovo essentiell und wichtig ist, das wusste ich schon länger, aber dass das Schatzi-Saison genannt wird, wenn die zurückkommen, das war mir bisher fremd.
Ja, dann erzähl uns doch, wie ist das jetzt, wenn man dann in diesem Schatzi-Monat im Kosovo unterwegs ist?
Ja, der Kosovo ist im August, im Schatzi-Monat, ein wirklich anderes Land. Es gibt unglaublich viel Rennwagen sozusagen in den Straßen, es gibt Partys, es gibt fast jeden Tag mehrere Hochzeiten, es gibt Festivals, die Lokale sind voll, man sieht Leute, die versuchen mit ihrem Geld auch so ein bisschen zu protzen, also die laden dann die ganze Familie ein, die tragen weiße Hemden, Sonnenbrillen, fahren eben mit diesen Porsches durch die Straßen. Also es ist nicht nur, dass man die Familie besucht und sozusagen sich zurückzieht, sondern es ist auch, dass man das stark nach außen trägt, dass man es ins Ausland geschafft hat, dass man vielleicht einen guten Job hat. Und das ist sozusagen die zweite Seite der Schatzi-Saison, dass auch sehr viel Imponiergehabe dabei ist.
Und habt ihr zwei dann mitgefeiert?
Ja, wir haben uns ganz verschiedene Familien und auch verschiedene Schatzis sozusagen angeschaut und die begleitet. Also wir haben zum Beispiel eine Hochzeitsplanerin begleitet, die ein großes Geschäft mit den Schatzis macht, weil die im Sommer in den Kosovo zurückkehren, um dort Hochzeit zu feiern. Einerseits, weil es günstiger ist und andererseits, weil sie die ganze Familie dabei haben wollen. Wir haben aber auch Leute begleitet, die am Land leben, in kleinen Dörfern, die zum Teil völlig ausgestorben sind. Wir waren da in so einem Dorf namens Seger im Ostkosovo. Das wird Kleine Schweiz genannt und da stehen von den 1200 Häusern 670 leer und es lebt der Großteil im Ausland. Und da sagen die Menschen, hätten wir die Diaspora nicht, dann hätte unsere Regierung ein großes Problem. Weil dann gäbe es Aufstände und wir hätten so Zustände wie in Südamerika, Zitat, weil die einfach unser Dorf am Leben halten, weil die, wenn wir arbeitslos sind, uns Geld überweisen und weil es keinen Sozialstaat gibt und die Diaspora, die Schatzis, diesen Sozialstaat ersetzen.
Franziska, du recherchierst gerade in deiner Kärntner Heimat. Inwiefern unterscheidet sich eine Recherche im Kosovo, in einem Land, wo du die Sprache nicht sprichst, davon?
Ja, also das ist eh schon angesprochen, die Sprache ist natürlich ganz wichtig, weil das natürlich eine Barriere darstellt. Also da im Kärntner Gasthaus ist das natürlich leichter. Aber in diesem Fall, bei dieser Schatzi-Recherche, war es kein so großes Problem, weil die meisten Schatzis ja Deutsch sprechen oder auch gut Englisch können. Insofern gab es da keine Barriere. Barriere gab es in der Kosovo-Recherche vielleicht ein bisschen, weil der Begriff Schatzi auch negativ besetzt ist, also gerade weil es ja dieses Imponiergehabe gibt und viele Auslandskosovaren dann damit nicht in Berührung kommen wollten.
Davon können wir mehr lesen im aktuellen Datum. Franziska, ich wünsche dir alles Gute auf die Kärntner Alm und freue mich, wenn du wieder mal Stopp machst in unserer Redaktion.
Ich freue mich auch, danke.
Die Ausgabe.
Einmal im Monat machen wir bei Datum die Türen auf. Dann stellen wir Wein, Bier, Wasser auf den Tisch und die druckfrische neue Ausgabe, die wir gemeinsam feiern. Da kommen nicht nur 60, 80, 100 Freundinnen und Freundinnen von Datum, sondern auch jedes Mal eine spezielle Person, mit der wir dann eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde ein Gespräch führen. Beim letzten Mal war Maria Stern, die neue Parteiobfrau der Liste Pilz, zu Gast. Da hören wir mal rein.
Letztendlich glaube ich, dass es wichtig ist, auch wenn man dafür als geisteskrank erklärt wird, dass man Visionen hat, auch in der Politik. Und wenn Sie darauf ansprechen, ja, in Dreck zu wühlen, ich meine, also, Entschuldigung, ja, ich habe drei Kinder und ich habe bei ihnen in der Scheiße gewühlt und das ist eine vollkommen normale Sache, dann mache ich mal die Finger schmutzig, ja, na gut, ich werde den Job nicht ewig machen, in der Zeit gebe ich was.
Sie merken schon, es ist eher eine ungezwungene Atmosphäre, bei der wir da monatlich die neue Datumausgabe feiern. Wenn Sie auch Lust haben, einmal dabei zu sein, dann schreiben Sie doch einfach an kosmos@datum.at.
In Recherche.
Bei Tageszeitungen haben die Kolleginnen oft 3-4 Stunden für ihre Recherche, bei Wochenzeitungen und Magazinen 3-4 Tage. Beim Datum nehmen wir uns mitunter 2-3 Monate. So lange recherchiert Jonas Vogt gemeinsam mit Jara Hofbauer bereits. Jonas dürfen wir heute begrüßen. Hallo, wo ist Jara?
Hallo Stefan, die Jara hat im Gegensatz zu mir einen Brotjob. Sie ist Juristin und kann deshalb leider heute nicht hier sein.
Eure Recherche dauert mittlerweile beinahe 3 Monate an. Worum geht's?
Es geht ums Sexualstrafrecht und Sexualstraftaten in Österreich. Wir haben uns als Ausgangspunkt so ein bisschen das Bild genommen, dass es einen Eisberg gibt, wo eine kleine Spitze herausschaut an Sexualstraftaten und Sexualstrafrechtsprozesse, über die man redet in der Öffentlichkeit, darunter aber einen riesigen Teil gibt von Alltagsfällen, über die überhaupt nicht gesprochen werden, die nicht angezeigt werden, die eingestellt werden, die durch Diversion erledigt werden. Es ist einfach ein extrem großer Bereich, der nicht oder kaum öffentlich ausgeleuchtet ist.
Aus der Distanz beobachtet scheint es so zu sein, dass wenn immer Populisten nichts Besseres zu tun haben, dann sagen sie, gut, das Sexualstrafrecht, das müssen wir jetzt verschärfen. Was sagen die Expertinnen, die Experten, die Richterinnen, die Anwälte dazu, wenn man mit denen redet?
Wir haben mit sehr vielen Menschen geredet. Wir haben auch mit sehr vielen Menschen geredet, die auch Teil dieser Taskforce sind, die von der Regierung ja eingesetzt wurde aktuell. Es ist schon so, dass die Experten eigentlich fast unisono sagen, dass der Kern dieser Taskforce, nämlich die Verschärfung des Strafrahmens, die Verschärfung der Strafe, nicht notwendig ist, weil man doch mit den aktuellen Gesetzen eigentlich 98-99% der Fälle sehr, sehr gut erfassen kann. Es ist allerdings schon ein wenig so, dass die Expertinnen trotzdem an dieser Taskforce teilnehmen, weil sie sagen, na, die Strafverschärfung, das ist totaler Blödsinn, aber es öffnet sich gerade ein Fenster. Es gibt ein Fenster, wo man im Bereich Sexualstrafrecht etwas verändern kann.
Was sagen die Leute, die sich auskennen, wenn man mit ihnen redet? Welche Veränderungen wären schlau?
Es ist natürlich ganz klar, das ist natürlich auch immer ein Problem bei all diesen Geschichten, dass am Ende immer rauskommt, es gibt zu wenig Ressourcen. Aber das ist natürlich immer ein ganz, ganz massives Problem. Es werden zum Beispiel unfassbar viele Fälle eingestellt, ohne dass ein Staatsanwalt oder eine Staatsanwältin das Opfer oder den mutmaßlichen Täter, den Beschuldigten persönlich gesehen hat. Wenn man das aber ändern wollte, bräuchte man unfassbar viel mehr Ressourcen für die Staatsanwaltschaften.
Für wann werden die Ergebnisse dieser Taskforce, die du erwähnt hast, erwartet?
Die Taskforce arbeitet bis Anfang nächsten Jahres offiziell. Das Problem ist ein bisschen, dass die Regierung schon jetzt angekündigt hat, weil das ist eigentlich das Schwierige mit der Taskforce, das Ziel des Wahlprogramms, nämlich die Strafrechtsverschärfung, eigentlich schon gerne Vorschläge dieses Jahr kommen sollen, dass das auf jeden Fall durchgezogen wird. Und das ist ein bisschen die Frage, was macht die Regierung, wenn die Taskforce eigentlich ein Gegenteil von dem vorschlägt, was im Wahlprogramm steht. Und das wird interessant.
Das wird sehr interessant. Ebenso wie eure Geschichte. Für wann erwarten wir sie?
Die wird im Novemberheft erscheinen.
Das heißt, ich bekomme sie kommende Woche?
Ja.
Dann freue ich mich sehr drauf. Hab vielen Dank, Jonas.
Die Wette.
Am Ende von Datum Kosmos wollen wir jedes Mal eine Wette mit Ihnen abschließen. Diesmal lautet sie: Am 01.01.2019 wird Herbert Kickl nicht mehr Bundesminister für Inneres sein. Darauf wetten wir ein Datum-Jahresabo. Wenn Sie dagegen halten wollen, schreiben Sie uns an kosmos@datum.at. Die erste Person, die uns schreibt, hat die Wette offiziell angenommen. Sollten Sie verlieren, sprich sollte Herr Kickl tatsächlich nicht mehr Innenminister sein am 01.01., dann verschenken Sie einfach ein Datum-Jahresabo an irgendjemanden. Und ich darf Sie für die kommende Ausgabe von Datum Kosmos zu uns in die Redaktion einladen und über Kickl und die Wette mit Ihnen plaudern. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war der Datum Kosmos im Oktober 2018. Sollte er Ihnen Lust gemacht haben auf das Heft, dann wenden Sie sich an die Trafik Ihres Vertrauens oder an www.datum.at. Dort können Sie die einzelnen Artikel lesen bzw. sich ein Abonnement bestellen. Und sollten wir Ihnen Lust gemacht haben auf Datum Kosmos, dann hören wir einander in einem Monat. Ich darf mich bei Ihnen bedanken für die Aufmerksamkeit und bei unseren Gästen fürs Kommen. Produziert wurde dieser Podcast von Datum und von Peter Kollreider von Hörwinkel. Und wir lesen, wir hören voneinander auf der anderen Seite der Zeit.